Alan Horn mit We Shall Gather by the River.
Also ich hätte alles erwartet von meinem Studiogast Martin Lücker, nur nicht, dass er so etwas anbringt als eine Musik, denn man denkt an Organist, ja du liebe Zeit, was hört ein Organist in seiner Freizeit oder was hört ein Organist, wenn er sich besonders wohlfühlen will? Sie arbeiten sonst, wir haben das vorhin schon angesprochen, an einer Maschine. Und Verzeihung, wenn ich die Orgel so bezeichne, aber sie ist das ja. Sie ist das Instrument, das am ehesten ein Instrumentum, da ist das zwischen dem Musiker steht und seinen Absichten. Lieben Sie Ihr Instrument?
Ja, natürlich.
Ja, so natürlich.
Aber vor allem liebe ich Musik.
Ich meine jetzt aber speziell das Instrument in der Katharinenkirche.
Das liebe ich ganz unglaublich.
Ich habe das mal angeguckt, also so viel kann man sagen, große Orgel, 3 Manuale, bisschen über 50 Register. Wenn man die Disposition liest, dann der Fachmann sieht, es ist eigentlich nichts Extravagantes daran. Mhm. Es ist eine Normalorgel, wie man sie um 1990 disponiert hat. Auffallend viele Terzregister sind drin, aber sonst keine Extravaganzen. Ist das gerade der Vorteil davon?
Dieses Instrument in der Katharinenkirche ist ja in der Zeit, wo ich da bin, bereits das zweite Instrument. Nach dem Wiederaufbau der Kirche kam erst eine Orgel der Firma Walker, die aber in der Zeit, wo ich da war, eigentlich ihren Dienst versagt
hat. Die war ausgeleiert.
Das war so eine nicht ganz überzeugende Nachkriegsqualität.
Ist das Ihr Trauminstrument, das da jetzt gebaut wurde? Oder haben Sie.
Das ist ja ein. Die Stadt Frankfurt hat ja dieses Instrument gebaut und sie hatte damals einen wirklich in ihrem Auftrag arbeitenden auch Sachverständigen. Dieses Instrument ist zu meinem Trauminstrument. Nee, Traum heißt ja, man hat etwas vorausgeahnt. Also, dies ist eine ganz, ganz lang gewachsene, immer weiter sich vertiefende Beziehung und Liebe. Ich habe allerdings mitbekommen, als das Instrument in der Endphase seines Baus war, die sogenannte Intonation, wo jede der 4.500 Pfeifen noch einmal von einem Intonateur, das ist diese besondere Sparte des Orgelbaus, im Klang auf den Raum ganz genau abgestimmt wird.
Das Finish. Mhm.
Ja, und das, also diese Intonateure, das sind sozusagen die, mit denen...
Die dressieren die Pfeifen.
Nein, man muss auch eins sagen, also das... Die sind so diejenigen, die nachher den eigentlichen Rang einer Orgelbaufirma auch ausmachen. Mhm. Und mit diesem Intonateur Oswald Wagner, der hat tagsüber gearbeitet mit 2 Assistenten. Ich bin jeden Nachmittag zwischen 4 und 5 hingegangen und ich habe ihm das Neue vorgespielt, was er gemacht hatte. Ich habe es mir von ihm gespielt, unten angehört. Und dann gab es sehr, sehr viele Gespräche. Und das ist eine für mich sehr vollkommene Sache. Und also wenn man und die Namen von Orgelregistern, ob das nun heißt
Eichhörnchen 2 Fuß
Flöte oder so,
Bauernschmaus 6-fach.
Das ist ja alles Schall und Rauch. Auch sagen. Also es gibt mindere Violinen, es gibt großartige Violinen. Und das ist wirklich die Kunst. Und das Instrument inspiriert mich immer neu. Es gibt unglaubliche Möglichkeiten, eben gerade mit den von Ihnen apostrophierten Obertonregistern immer wieder neue Farben zu finden. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr ehrliches Instrument. Die Kirche hat ja jetzt keinen besonders starken Nachhall, also so, den man auch manchmal als Gnadenhall bezeichnen möchte. Das Instrument bildet sehr ehrlich so ab, wie jemand spielt. Mit allem Plus und allem Minus. Es gibt da nichts, wohinter man sich verstecken kann. Aber jetzt zur Frage, also Gesang und also Singen und Orgel, das sind natürlich die extremen Pole. Wenn ein Sänger oder auch ein Instrumentalist zum Beispiel wohlklingende Töne spielen kann, sei es kräftige Töne oder der Sänger, die hohes Piano singen oder so etwas. Das ist natürlich ein enormer physischer Akt, den ich unglaublich bewundere. Alle diese Dinge, diese Extreme, kann ich ja auf der Orgel praktisch automatisch erzeugen. Und aber mit der Suggestion zu arbeiten, ich täte es jetzt so, als ob ich es selber erzeugen müsste. Das glaube ich... Das ist für mich selber etwas unglaublich Wichtiges beim Orgelspielen.
Es ist schwer zu verbalisieren, aber man kann ahnen, was Sie meinen. Die Musik bekommt einen Zug nach vorne oder sie will irgendwo hin und sie begnügt sich nicht damit, den Notentext zu realisieren, wie eine Maschine 1:1, sondern sie hat selbst ihre Rhetorik.
Das ist egal, wie Sie das nennen. Ja, ich würde das anders nennen, aber entscheidend ist, also es gibt in irgendeinem gregorianischen Hymnus diesen wunderbaren Satz, expertus pot est credere, wer es erfahren hat, kann es glauben. Also das ist ja letztlich so in Kunst. Man hört das, was einen überzeugt, ganz unmittelbar. Und zwar am Anfang steht diese Überzeugung. Dann findet man vielleicht Worte dafür, versucht sich darüber zu unterhalten. Aber erst muss ja dieses eigentliche, genuine künstlerische Erlebnis da sein. Dann kann man drüber reden. Und das Reden ist vorläufig. Sie sagen grün, ich sag gelb, recht haben wir beide.
Herr Lücker, wenn Sie montags und donnerstags an der Orgel der Katharinenkirche sitzen und das Publikum jetzt 2500 Mal inzwischen nach 25 Jahren mit Orgelmusik beglücken, der Organist interpretiert ja immer auch das Instrument. Er interpretiert ja nicht nur den Notentext, sondern er ist irgendwo auch ein Sklave des Instrumentes. Wir sprachen ja gerade von dem maschinenhaften Charakter. Spielen Sie da auch gegen das Instrument? Wollen Sie ihm etwas abbringen? Oder müssen Sie sich ihm fügen? Und nicht nur Ihren Finger, sondern auch dieser Maschine?
Ach, das sind sehr komplizierte Prozesse. Ich will es mal so sagen. Ein Beispiel. Kann sein, man hat einen Klang, der ist einfach unglaublich schön. Es gibt ja diese Klänge, wo man spielt zwei Töne und denkt, das ist jetzt genau die Welt, in die du deinen Zuhörer entführen möchtest. Nun kommt zum Beispiel in diesem Stück, sagen wir mal in der tieferen Region, Passagen vor, die man vielleicht, weil diese Registrierung sehr sanft ist, nicht so gut verstehen würde, von der Präzision her. Und dann muss man natürlich, zum Beispiel, wenn man jetzt diesen Klang haben will, dem leicht etwas nachgeben. Aber das ist doch genauso, wie wenn also ein Cello in die tiefe Oktave geht. Oder eine Singstimme, wenn die in die tiefen Oktaven gehen, da können die gerne in einem bestimmten Tempo spielen, aber manchmal möchten sie natürlich ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann gebe ich sozusagen dem Register Zeit. Also ich habe da sehr stark immer das Gefühl, das ist jetzt ein Cellist oder.
Geht es jetzt
oder
über den Anschlag? Über die Leichtigkeit mit dem Nachdruck
der
Taste.
Nein, das geht mit Zeit geben. Das sind eher kleine Nuancen im Sinne von kleinen Verzögerungen und Sachen. Also das geht nachher. Das mag an wissenschaftlicher Stelle ergründet werden, wie es genau geht. Ich stelle es mir vor und dann klappt es. Das hat sehr viel zu tun mit Hören. Und Hören ist in diesem Fall also einmal so das, was man Klangvorstellung nennt, also sozusagen das, was dem Klang vorausgeht und ihm erzeugt. Und dann aber auch immer wieder so wie ein beständiges Regulativ. Hört, passiert das jetzt auch. Und dann, das ist ein ganz feiner Regelprozess, über den ich jetzt aber auch nicht weiter reden möchte. Denn vielleicht darf ich das auch nochmal sagen. Ich bin ja auch Lehrer und es ist sehr, sehr schwer, wenn man auf der einen Seite im Unterricht natürlich Spielvorgänge muss man in vieler Hinsicht also sozusagen rationalisieren. Also besprechen, sagt man.
Man muss es ins Wort bringen.
Man muss es ins Wort bringen. Ja. Es gibt auch gute geeignete Momente, wo man einfach sich was vorspielt. Man sagt, hör zu. Oder was ich heute gerne mache, ich habe eine Aufzeichnungsanlage direkt in der Katharinenkirche, dass ich einen Studenten direkt während er spielt aufnehme und ihn dann selber das hören lasse, was er gespielt hat. Weil die Eigenwahrnehmung beim Musikmachen oft eine ganz andere ist als die Außenwahrnehmung. Aber irgendwann, wenn ich es selber mache, wenn ich selber spiele, muss ich natürlich diesen kleistischen Zustand der Unschuld haben, wo mir die Reflexion im Wege steht. Und deswegen tödlich ist zum Beispiel montagnachmittags ein Stück zu spielen, was man morgens unterrichtet hat. Das ist nicht schön. Weil dann sozusagen noch die, da fehlt oft dann, also muss man sich selber sehr in die Unbefangenheit wieder reingeben.
Machen Sie sich Gedanken um Ihr Publikum. Sagen Sie, wer sitzt jetzt da unten und was könnte der da mitnehmen? Oder welcher Typ von Hörer sitzt da unten?
Also nein, eigentlich nicht. Denn erstmal das Publikum gibt es ja nicht.
Ich meine, in der Kirche und in der Situation ist es ja auch umgekehrt sehr schwierig. Das Publikum sieht von Ihnen ja gar nichts, denn Sie sitzen hinter dem Rückpositiv. Man sieht nicht den Interpreten, auf einmal kommt von irgendwoher die Musik und umgekehrt haben Sie keinen Kontakt zum Publikum.
Ja, gut, das ist, man sagt, ich würde das bei der, die Orgel ist ja das einzige Instrument im Übrigen, von dem man sagt, ohne es despektierlich zu meinen, die Orgel spielt. Das sagt man von keinem anderen Instrument. So die Geige spielt, das sagt man eigentlich nicht. Also die Orgel spielt. Das hat für mich nichts Unpersönliches, sondern ich würde sagen, ein besseres Wort ist für mich Überpersönliches, jenseits einer Person. Und das ist, glaube ich, auch das Potenzial natürlich, was der Orgelklang transferieren kann. Eben dieses vielleicht leichte Wehen eines hinter den Dingen hinter den Personen, mehr als die Einzelpersonen. Deswegen kommen, glaube ich, Leute auch in die Kirche. Das hat auch sehr viel mit dieser Konzertform zu tun. Da werde ich vorher nicht angesprochen. Es gibt keine Begrüßung. Es gibt keine irgendwie Aufdringlichkeiten. Es wird nicht, steht nicht jemand mit einem zwingenden Kollektendöschen da oder sowas. Ja. Man kann kommen und gehen. Und so wirkt auch die Musik auf Menschen.
Ist das Programm darauf abgestellt, dass ein Mann in mittleren Jahren sagt, gut, ich möchte einmal eine halbe Stunde lang durchatmen, möchte einfach mal in eine innere Leere blicken und einfach mal in Ruhe gelassen werden, eine halbe Stunde? Denken Sie an den oder denken Sie an...
Es gibt erstmal, rein statistisch kann man sagen, also ich spiele Orgelwerke etwa ab 1600, also die sogenannten alten Meister in einem Teil. Einen großen Teil bietet die Musik von Johann Sebastian Bach, einfach weil das die großartigste Orgelmusik ist. Dann gibt es einen guten Anteil Romantik, ein bisschen 20. Jahrhundert, allerdings da bei allem Engagement, was ich ja sonst für die neue Musik habe, in dem Rahmen nicht. Weil also das oftmals Musik ist, die irgendeine Art von Einführung Vorbereitung braucht. Ich denke wirklich, es soll jemand ohne Gebrauchsanweisung da sitzen können und das in irgendeiner Weise schön finden können. Dann gibt es manchmal so Monokulturprogramme, also nur Bach. Es gibt manchmal Programme mit zum Beispiel einem halbstündigen Werk der Romantik. Also auch die Leute werden nicht geschont in dem Sinne. Also das ist jetzt nicht bloß so kleine Appetithäppchen oder so. Das ist aber, das Merkwürdige bei dieser Sache ist, sie ist sozusagen überhaupt nicht verbraucherorientiert. Kein Stück. Sie reagiert aufs Kirchenjahr. Sie reagiert auf keine tagespolitischen Ereignisse. Es passieren Dinge wie zum Beispiel die Orgelmusik nach dem 11. September 2001. Das war zufällig von Bach. Auszug aus der Kunst der Fuge. Das war für mich Gottes Fügung, dass das so, ich das dahin terminiert hatte.
Aber wir reden über Ihr 2500. Jubiläum von diesen Orgel-Spätnachmittagen in der Frankfurter Katharinenkirche. Martin Lücker, Sie haben gerade eine Musik auch mitgebracht, Kunst der Fuge. Ich habe Sie vorher gar nicht gefragt, was Sie uns damit geben wollten. Es ist eine historische Orgel und es ist nicht Ihre Katharinenkirchenorgel. Ich hätte Sie eigentlich nicht eingereiht in einen Typ von Organisten, der auf historischen Instrumenten musiziert, so mit handgeschöpftem Wind oder sowas. Ist da mein Bild von Martin Lücker korrekturbedürftig?
Ja, man kommt bei der Orgel nicht umhin, gerade in der Orgel immer wieder zu sehen, dass es ein Instrument ist, was sich in einer deutlich wahrnehmbaren Geschichte befunden hat und befindet. Anders als zum Beispiel bei einer Violine, wo man schon sagen muss, die ist irgendwann zu einer gewissen Form gekommen. Die Violine des 19. Jahrhunderts unterscheidet sich nicht so wahnsinnig stark von der Violine des 20. Die Tatsache, ob ein Instrument alt ist oder neu, finde ich ganz uninteressant. Es gibt für mich etwas Wichtiges, was ich nenne Poesie der Klangfarbe. Die hören wir jetzt.
Welche Orgel ist das?
Das ist die bedeutendste historische Orgel von Nordrhein-Westfalen. Die steht hinter Gottes Rücken in einem kleinen Ort zwischen Höxter und Steinheim, wem immer das sagt, in der Gegend, wo Annette von Droste-Hülshoffs Judenbuche steht. Das ist die Orgel der ehemaligen Benediktinerabtei Marienmünster, von einem Johann Patroclus Möller erbaut. Das ist ein Konzertmitschnitt, da habe ich das ganze Orgelbüchlein von Bach gespielt. Man hört etwas Außengeräusche, es war ein wunderbares Gewitter später Frühling. Und das ist ein Instrument, wo man bei gewissen, auch wenn es im Moment restaurierungsbedürftig ist, das kommt jetzt eine große, große Restaurierung, manches ist so ein bisschen unter Patina, aber das ist einfach eine Qualität, zum Beispiel von der Stimme, mit der ich die Solostimme dieses verzierten Chorals von Johann Sebastian Bach spiele, wenn wir in höchsten Nöten sein, ganz ein unglaublich trauriges Stück in Dur. Und ich kann das, also ich kann nur sagen, entweder man hört es und wer das nicht hört, dem kann ich nicht helfen. Sorry, der hat was an den Ohren.
Also ein aromatisches Hören auch.
Nein, das ist mehr. Das muss man mit der Seele, also das sollte man versuchen, mit der Seele zu hören.
Martin Lücker spielte an einer historischen Orgel, ausnahmsweise nicht an seiner Orgel in der Frankfurter Katharinenkirche, sondern an der historischen Johann Patroclus Möller Orgel in Marienmünster, einen ausgezierten Choral von Johann Sebastian Bach, Wenn wir in höchsten Nöten seien. Das war aber nicht das Motto, unter dem unsere Sendung stand, unser Doppelkopf, denn die Konzertreihe in der Katharinenkirche steht eben nicht in höchsten Nöten, sondern hat ihr 2500. Jubiläum am kommenden Montag. Paul Hindemith ist natürlich ein Exponent der neuen Musik, auch wenn die heute schon wieder Jahrzehnte zurückliegt, ein halbes Jahrhundert. Er war ein Bürgerschreck und hat dieses Bürgerschreck-Dasein auch auf die Orgel erstreckt. Sehen Sie das auch so, Herr Lücker? Ist er der Bürgerschreck, der eine Orgel benutzt hat? Oder was will er denn mit diesem Instrument?
Also in dem Beispiel, was ich mitgebracht habe, das ist der erste Satz der Kammermusik 7 für den Frankfurter Sender komponiert. Das ist ein Konzert, ich will mal sagen, für Orgel und Blaskapelle eigentlich. Ganz raffinierte Orchesterbesetzung, nur tiefe Streichinstrumente, ansonsten dieser typische, etwas jazzorientierte Blasorchesterklang. Er stellt erstmal die Orgel in einen ganz anderen Zusammenhang. Und das Stück verfährt mit der Orgel jetzt wirklich erstmal wie ein Instrument. Das heißt, also das hat nichts Sakrales an sich, das hat eine Direktheit. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Schreck ist. Also für mich hat das eine wunderbare erstmal Unbefangenheit dabei. Er hat jetzt nicht gedacht, oh, jetzt kommt Orgel, jetzt musst du unbedingt Fuge und begrenzt, sondern das habe ich auf dieser Aufnahme, das war mit dem Ensemble Modern aufgenommen. Und da habe ich auch versucht, sozusagen mit der Orgel, die das war, das haben wir aufgenommen im Konzertsaal von Dr. Hochs Konservatorium, habe ich eigentlich versucht, dem Blasorchester mit der Orgel ein zweites Blasorchester von schrillen Farben entgegenzustellen.
Das ist jetzt Martin Lücker, so wie er in der Katharinenkirche nie ist. Von Paul Hindemith war das ein Ausschnitt aus der Kammermusik Nummer 7 mit dem Ensemble Modern und Solist war mein Studiogast Martin Lücker. Das war für den Frankfurter Sender, Sie haben es vorhin schon gesagt, für den Frankfurter Sender komponiert, für den Hessischen Rundfunk und für unseren alten Sendesaal, der heute der Saal der Frankfurter Musikhochschule ist. Was bekommen wir denn zu hören am nächsten Montag in der Katharinenkirche, wenn das 2500. Jubiläum ansteht für die Orgelkonzerte am Montag und am Donnerstag, die Sie regelmäßig geben? Was gibt's am nächsten Montag?
Es gibt einleitend ein Präludium von Dietrich Buxtehude, das Präludium D-Dur. Dann gibt es eine größere Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Zu Dies sind die heiligen 10 Gebot. Und dann von Max Reger die Choralfantasie Halleluja Gott zu loben. Das ist allerdings jetzt kein für diesen Tag ausgewähltes Festtagsmenü, sondern das ist genau die Speise, die an diesem Tag dran wäre, die ich sozusagen immer dann serviere. Das ist nun, also Halleluja Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud zu einem 2500. Jubiläum, entbehrt nicht des Beziehungsreichtums. Aber es ist jetzt nicht absichtlich so ausgewählt.
Aber man kann sagen, das ist ein typisches Programm, so wie Sie es auch 2500 Mal gemacht haben. Also auch genau kalkuliert auf eine halbe Stunde, nicht mehr und nicht weniger. Ganz genau ausgemessen. Ja. Stücke, die einander ansehen. Ein Programm, das ein Bild ergibt, um es mal ganz allgemein zu sagen.
Also der einleitende Buxtehude, farbenreich, aber doch, das muss ich vielleicht erwähnen, das erste Stück beginnt immer relativ forte, relativ kräftig, einfach um auch da akustisch den Punkt zu setzen. Dann in der Mitte dieses Stück von Bach, eine klangliche Entspannung, auch ruhig im Gestus, dann der Reger. Also es ist vielleicht ein untypisches Programm, weil ich gemerkt habe im Laufe der Zeit, ich spiele so sehr viel in Moll. Also in der traurigen Tonart der Musik.
Ja, Moll ist interessant, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Also Dur, egal. Und ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, also jetzt so Frühsommer, Juni, diese Gegend so nach Pfingsten, das ist ja sozusagen der Montag nach dem Trinitatissonntag, mach doch jetzt wirklich mal was nur in Dur. Das muss ich laufend bei Konzertprogrammen darauf achten. Und das wird das sein. Aber vielleicht könnte ich dazu eine Anekdote erzählen. Also ein bisschen ist ja die Idee dabei, dass also nach dem gut Westfälischen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, die Zuhörer im Wesentlichen nicht im Sinne einer Vorschau wissen, was es nächste Woche gibt. Gut, heute, man kann das auf der Homepage der Musik an St. Kathrin, www.stk-musik.de, kann man jetzt immer die ganzjährige Vorschau nachlesen. Aber im Prinzip wird also gegessen, was es an dem Tag gibt oder gehört, was es gibt. Und ich betrat mal den Vorraum und eine ältere, soignierte Dame, würde man sagen, die relativ regelmäßig kam, stand da an dem Tagesprogrammblatt, runzelte etwas die Stirn, sah mich reinkommen und sagte, ach, schon wieder Reger. Wann spielen Sie denn wieder Cäsar Franck? Aber sie ging rein, sie hörte es sich an, weil sie wusste, auch wenn es vielleicht nicht ganz mein Lieblingsgericht oder Komponist ist, es ist einfach in einer, also auf so hochstehendem qualitativen Niveau, dass ich keine vertane halbe Stunde haben werde. Und das ist auch etwas, was bei diesen 30 Minuten Orgelmusik mir schon wichtig ist, der Qualitätsstandard. Und zwar der Qualitätsstandard jetzt nicht, weil man denkt, es könnte ja Johann Sebastian Bach auf einmal im Publikum sitzen, sondern also mehr im Sinne eines in sich selbst verankerten Ethos.
Herr Lücker, wie soll es denn weitergehen?
2501. Das, also, weiß ich nicht. Also so wenig, wie ich mir am Anfang natürlich, am Anfang darüber Gedanken gemacht habe, wie das weitergeht. Also der Gedanke, dass es nach heute ein nächstes Mal gibt, ist ein enorm entlastender Gedanke. Man ist nicht gezwungen, in 30 Minuten die ganze Orgelmusik, die ganze Orgel, das ganze Können irgendwas zu packen, sondern mal einen Aspekt nur hierhin zu machen, einmal dahin. Also ich sage das mal jetzt ganz bewusst, das gebe ich in Gottes Hand, wie das weitergeht.
Martin Lücker, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Paul Bartholomei.